Eins. Jetzt geht's mir gut. Ja.
Jetzt geht's sogar. Ja. Eins. Wer bekommt die, wem geben wir die Eins?
Die Eins?
Die Eins bekommt Jesus.
Okay.
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 Und die Zwei bekommen unsere Leute. Und wir zwei sind dann sowieso die Besten. Danke, Jesus, für den Walter und danke für diese Zeit. So wollen wir Seite an Seite miteinander hier sein und deine gute Nachricht verkündigen. Und Jesus, ich danke dir und ich sehe auch, wie hier im Zürcher Oberland sich vieles bewegt. Dass Menschen erreicht werden und ihr Leben verändert wird, so wie unser Leben verändert wurde. Amen.
Amen. Gut. Also mir geht's gut. Euch auch? Ja, ist ja so eine Frage, ne? Wie geht's dir? Gut, dann hat man meistens gelogen. Deswegen sage ich immer, in vielen Ebenen, in vielen Bereichen geht's mir gut, wenn ich gefragt werde. Und in manchen anderen Bereichen bin ich gut herausgefordert. Manche haben mich gefragt, wo ist das denn Lüdenscheid, wo müssen wir das denn einordnen? Ist nicht so ganz weit weg von hier, ich glaube 630 Kilometer. Kann man Autobahn fahren, anders als in der Mongolei, da gibt es ja keine Straßen, da gibt es keine Infrastruktur. Und da braucht man für so eine Strecke dann 3 Tage. Christian und Simon, die mitgekommen sind aus Lüdenscheid, haben da einen halben Tag für gebraucht. So, dann hat mich jemand gefragt, sag mir doch mal eine bekannte Stadt in der Nähe. Und dann habe ich gesagt, Dortmund, Schwarz-Gelb, Borussia Dortmund. Die waren dies Jahr nicht so gut. Aber dann Schalke, kennt man auch, ja. VfL Bochum kennt man auch, da sind wir. So, wir sind das Tor vom Süden zum Ruhrgebiet. Und dort leben etwa 11 Millionen Menschen zusammen wie in einer Stadt. Ist das zweitgrößte Menschenansammlungsgebiet in Europa nach London. Und dort gibt es natürlich viel, viel, viel zu tun. Und wir sind dort vor über 30 Jahren gelandet. Das war nicht meine Traumstadt, das war nicht die Stadt meiner Wahl. Ich bin auf der Drogenszene zum Glauben gekommen und dann haben wir auf der Drogenszene Erweckung erlebt. Und manch einer hat gehört von der Jesus People Bewegung in den 60er und 70er Jahren. Und das war die letzte große Erweckung, die die westliche Welt gesehen hat bis zum heutigen Tag. Es hat natürlich spezielle Ausgießungen des Heiligen Geistes in einzelnen Gemeinden gegeben, in manchen Regionen oder Städten. Aber damals, in dieser Zeit, ist die ganze westliche Welt vom Heiligen Geist erfasst worden und viele, viele Hippies und Drogenabhängige und junge Leute, die auf der Straße gelebt haben, die ausgestiegen sind aus der Gesellschaft, die haben damals Jesus gefunden. Und ich wusste überhaupt nicht, dass es so etwas gab. Ich war Kind dieser Hippie-Bewegung. Und bin christlich erzogen worden. Bis zu meinem 14. Lebensjahr haben meine Eltern wirklich sich alle Mühe gegeben, mich zu einem guten und anständigen jungen Mann zu erziehen und zu einem guten Christen zu machen, haben mich in die Gemeinde geschleppt. Meine ganze Verwandtschaft ist christlich, alles wiedergeborene Leute gewesen. Mein Rektor auf der Schule war wiedergeborener Christ. Ich hatte 7 Jahre eine wiedergeborene Lehrerin, ich bin in den CVJM gegangen und dort waren auch wiedergeborene CVJM-Sekretäre. Also einige Leute haben sich bemüht, mich zu einem guten Christen zu machen und es hat nicht gefunkt. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Und als ich etwa 14 Jahre alt war, genau 14, da bin ich konfirmiert worden, da war das für mich auch die Entscheidung, Gott zu verlassen, die Kirche zu verlassen. Und da habe ich mein erstes echtes Gebet gesprochen. Ich wusste nicht, dass es ein Gebet ist. Aber ich habe damals gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich bei mir bemerkbar machen. Catch me if you can. Ich habe gedacht, Gott ist eine religiöse Idee für alte Leute, die nicht wissen, wie sie sterben sollen. Die Angst haben vor dem Jenseits oder was weiß ich, die brauchen das. Aber für junge Menschen, für Menschen, die mitten im Leben stehen, die das Leben noch vor sich haben, ist das mit Gott ist das nichts. Und für mich hat das Christentum so einen Geschmack gehabt von Harmlosigkeit, einen Geschmack gehabt von Langeweile, von so einem konservativen Lebensstil, doppelter Moral. Sie sangen O du Fröhliche mit den traurigsten Gesichtern, die ich dabei je gesehen habe. Ich habe immer gedacht, wenn die Weihnachten feiern und die Geburt Jesu zelebrieren, dass es sich um eine Beerdigung handelt, so Das waren so meine Eindrücke vom Christentum. Vor allen Dingen auch diese doppelte Moral und dass viel gepredigt wurde und die Leute, die es gepredigt haben, haben es gar nicht gelebt. Als junger Mensch ist man da sehr sensibel für, wenn man in Jugendlagern ist und dann eigentlich die geistlichen Vorbilder belehren dich, dass du sauber und rein leben sollst und nachts trinken sie sich die Hucke voll mit Wein und rauchen und machen alles Mögliche. Das kriegst du dann nicht mehr zusammen und dann habe ich irgendwann gesagt, davon will ich nichts mehr zu tun haben. Gebetet, Gott, wenn es dich gibt, hol mich. Und es passierte gar nichts. Am Anfang hatte ich Furcht. Ich dachte, Gott wird mich schlagen mit Pest und mit Krebs oder mit irgendeinem Unfall. Das ist nicht passiert. Und innerhalb von wenigen Wochen war ich der felsenfesten Überzeugung, es gibt keinen Gott. Jedenfalls nicht diesen Gott der Christen. Und dann bin ich halt eben voll in diese Hippie-Szene abgewandert, bin aus allem ausgestiegen. Ich mache jetzt eine lange Geschichte kurz und habe 10 Jahre so gelebt. Und habe damals so versucht, meine Träume zu leben. In 1. Mose 37, da steht, Josef hatte einen Traum. Wir kennen alle Josef. Wer kennt Josef? Wer schon mal von ihm? Okay, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ja, Josef, der Lieblingssohn seines Vaters, hatte Stress mit seinen Brüdern, weil er andauernd bevorzugt wurde. Er musste nicht arbeiten, er lief in den besten Klamotten rum und hatte so eine Sonderstellung in der Familie. Und eines Nachts hatte er diesen Traum und am Morgen steht er auf und beim Frühstückstisch, da präsentiert er dann seine Träume. Und dann lesen wir dort, und Josef hatte einen Traum. Und als ich das mal gelesen habe, da dachte ich, wow, das ist gut, wenn man Träume hat, oder? Es ist gut, wenn man etwas träumen kann, das größer ist als man selbst. Und Gott hatte dem Josef Dinge gezeigt, die waren wirklich größer als er selbst. Und er hat einen Fehler gemacht, würde ich sagen. Und mit einem Fehler hat er dann sein Erziehungsprogramm eingeleitet in Ägypten. Er hat brühwarm diese Träume morgens erzählt, die ungefähr so alle in diese Richtung gingen. Es kommt der Tag, da werdet ihr euch alle demütigen vor mir, Vater und du auch. Ihr werdet alle niederfallen vor mir und Vater du auch. Und ich weiß nicht, ob das so die richtige Art und Weise ist, mit Träumen umzugehen. Ich denke nicht. Auf alle Fälle wollten sie ihn umbringen, noch am selben Tag, seine Brüder. Und dann haben sie ihn nur in die Sklaverei verkauft nach Ägypten. Und Gott fing an, ihn zu trainieren und vorzubereiten für seine eigentliche Berufung. Vielleicht auch hier etwas in Klammern, ein Satz in Klammern. Wenn Turbulenzen in unser Leben kommen, wenn da Turbulenzen durchbrechen und Dinge in unserem Leben geschehen, die wir nicht einordnen können, müssen wir nicht immer gleich denken, das ist der Teufel. Macht den Teufel nicht größer, wie er ist. Der Teufel ist ein Loser. Jesus hat den Teufel besiegt. Das ist meine Perspektive vom Teufel und wir sollten ihn nicht größer reden, wie er wirklich ist. Oft sind Dinge, die wir nicht verstehen, auch Turbulenzen in unserem Leben, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Dinge, die uns das Leben wirklich manchmal mühsam machen, sind Erziehungsprozesse Gottes. Da will er etwas in uns bewegen, da will er unser Herzformen verändern, unseren Charakter formen. Und das sehen wir ganz deutlich im Leben von dem Josef. Es gab einen anderen Mann, der hat das auch formuliert, ähnlich formuliert. I have a dream. Das war Dr. Martin Luther King in den 60er Jahren. Er ist aufgestanden in den Vereinigten Staaten. Er ist aufgestanden gegen Ungerechtigkeit, gegen Apartheid. Dafür ist er erschossen worden. Dafür ist er umgebracht worden. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir in unserem Leben Träume haben, die größer sind als wir selbst. Und die nicht nur unser persönliches Wohlsein betreffen, sondern die damit zu tun haben, dass wir in unsere Berufung hineinkommen. Warum sind wir auf dieser Erde? Niemand von uns ist ein Zufallsprodukt. Jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder einzelne Erdenbürger auf dieser Welt, auch die vielen Menschen, die da jetzt sterben in Burma, jedes einzelne Geschöpf Gottes ist von Gott geplant, von Gott gewollt und von Gott kreiert und einmalig. Und Gott möchte eigentlich mit jedem Einzelnen Geschichte schreiben. Eine Geschichte zum Guten. Eine Geschichte, durch die Böses in Gutes verwandelt wird. Der einzige Grund, warum wir hier auf diesem Planeten leben, ist, Geschichte zu schreiben, Gutes in Böses in Gutes zu verwandeln. Ich möchte ein paar Schriftstellen dazu vorlesen, damit wir auch von der Bibel eine Grundlage da haben. Ich habe gehört, heute Nachmittag kommen die Leute zusammen, die eine Bibel haben. Kann ich das mal sehen? Wer hat eine Bibel mitgebracht? Oh, nicht so viele. Ja, eins, zwei, zweieinhalb, drei. Ja. Da gibt es so ein paar Passagen, die möchte ich vorlesen, die auch mit dieser Konferenz zu tun haben, die mit Europa zu tun haben. Da heißt es einmal in Kapitel 43 im Jesaja, ab Vers 14, so spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels, um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen. Und zur Klage wird der Jubel der Chaldäer. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. Der ich die Schweiz geschaffen habe, euer König. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht. Der ausziehen lässt Wagen und Rosse her und macht, dass sie auf einem Haufen daliegen und nicht wieder aufstehen. Dass sie verlöschen wie ein Docht verlischt. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Und dann Kapitel 44, der Anfang, so höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe, so spricht der Herr, der dich gemacht hat und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an, fürchte dich nicht. Jakob und du, Jeschurun, den ich erwählt habe, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige, Ströme auf die Dürre, auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. So spricht der Herr, der dich gemacht hat. So spricht der Herr, der dich gemacht hat. Als du kreiert wurdest, als du geschaffen wurdest, da wurdest du geschaffen und mit einer Siegermentalität ausgerüstet. Als die vielen kleinen Millionen von Spermien versuchten, den Volltreffer zu landen bei deiner Zeugung, da hast du es gemacht. Volltreffer. Du musstest dich durchsetzen gegen eine unglaubliche Konkurrenz. Ich weiß nicht, wieso du das siehst, aber für mich fängt Leben schon da an. Und dann bist du unter dem Herzen deiner Mutter aufgewachsen, herangewachsen. Und du bist nicht umgebracht worden. Und man hat dich nicht abgesaugt. Und man hat dich nicht vorzeitig getötet, sondern du bist geschützt. Gott hat dich geschützt. Und nach 9 Monaten hast du das Licht der Welt erblickt. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob du in einer sogenannten heilen Familie aufgewachsen bist oder ob du ohne Vater aufgewachsen bist oder ob du noch nicht mal deinen Erzeuger kennst. Die ganzen Umstände spielen doch überhaupt keine Rolle. Dass du bist, dass du das Licht der Welt erblickt hast, ist der Wille Gottes. Sag mal ganz laut Amen. Und wie er dich geschaffen hat, ist wunderbar. Und vielleicht hat sich niemand gefreut, als du geboren wurdest. Aber es gab jemand, der ist in Jubel ausgebrochen, dein himmlischer Vater, er ist in Jubel ausgebrochen, als du das Licht der Welt erblickt hast. Und er ist von seinem Thron aufgesprungen und Jesus und der Heilige Geist. Und dann haben sie sich in den Arm genommen und dann haben sie erstmal einen Tanz vorgeführt. Und wow, wieder eine geniale Idee. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, du bist eine ideale Idee Gottes. Ja, ist gut. Im Psalm 8 lesen wir etwas über diese Genialität. Psalm 8. Da heißt es, was ist der Mensch, ab Vers 5, dass du seiner gedenkst Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk und alles hast du unter seine Füße getan. Halleluja. Das ist mein Menschenbild. Und manchmal singen wir so voller falscher Demut oder auch richtiger, weiß ich nicht. Herr, wir legen unsere Kronen ab. Ich lege meine Krone nicht ab. Denn Gott hat sie mir gegeben, er hat mich gekrönt. Er hat mich gekrönt, Psalm 103. Mit Gnade und Barmherzigkeit hat er mich gekrönt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir durchbrechen wollen im Heiligen Geist, in einem Leben im Geist, zu wissen, wer Gott ist natürlich, aber auch zu wissen, wer wir sind in Gott. Es gibt viele andere Bibelstellen, aber eine noch aus dem Neuen Testament. Da unterhält Jesus sich mit den Jüngern über Johannes den Täufer. Und das ist ein Pärchen, Jesus und Johannes der Täufer. Johannes der Täufer kommt noch aus dem alten Bund, ne? Der hat noch Gericht verkündigt und der hat noch den Prophetenmantel aus dem Alten Testament rübergebracht. Und dann kommt Jesus und kommt mit Gnade und mit Liebe und mit Barmherzigkeit, mit Großzügigkeit, mit Versöhnung. So ganz anders. Und da unterhält Jesus sich mit seinen Jüngern über Johannes, den Propheten, und dann sagt er zu ihnen: Johannes war der größte Prophet, der jemals unter den Menschen gelebt hat. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als dieser Prophet. Und oftmals halten wir uns für die Kleinsten und für die Geringsten. Ob das immer so richtig ist, weiß ich nicht. Manche sollten sich vielleicht für die Kleinsten und Geringsten halten. Das steht nicht in meinem Ermessen, das zu beurteilen. Aber wenn Jesus sagt, Johannes der Prophet war der Größte, der je gelebt hat, Johannes der Täufer, der größte Prophet, der je gelebt hat, und der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes der Täufer. Kannst du das denken? Dass du größer bist als Johannes der Täufer. So, Gott hat dich auf diesen Planeten gesetzt. Für ihn bist du die Krone der Schöpfung. Und dass du da bist, ist kein Zufall, das habe ich erwähnt. Da gibt es eine bestimmte Absicht hinter. Und im ersten Buch Mose, Kapitel 12, da lesen wir im Grunde genommen, worum es geht. Da sagt Gott zu Abraham: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen für viele sein. Das ist mein Konfirmationsspruch. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen für viele sein. Wir sind nicht dazu berufen, der Albtraum der Menschen zu sein. Und wir sind auch nicht dazu berufen, einen Scherbenhaufen zu hinterlassen, wenn wir diese Welt verlassen. Sondern wir sind dazu berufen, dass wir eine Leuchtspur hinterlassen. Und dass wir dieser Welt ein Gütesiegel der Liebe Gottes aufdrücken. Und das sieht natürlich bei jedem anders aus. Aber dazu ist es ganz wichtig, dass wir begreifen, wir sind wertvoll für Gott und wir sind wertvoll in Gott. Wir sind einzigartig, wir sind einmalig. Da gibt es Menschen auf dieser Welt, die nur du erreichen kannst. Die kann ich nicht erreichen, auch nicht euer Pastor Ernst oder wer auch immer, auch nicht Mutter Teresa oder Billy Graham oder wie sie alle heißen. Da gibt es Menschen auf dieser Welt, die brauchen die Liebe Gottes auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und der Einzige, der diese Menschen erreichen kann, bist du. Und wenn du nicht zu ihnen hingehst, geht keiner mehr zu ihnen hin. So, worum geht es, einen Traum zu haben? Ich glaube, dass die Träume unserer Kindheit, dass die etwas mit unserer Berufung zu tun haben. Das, was du als Kind geträumt hast, was wir manchmal gar nicht so ernst nehmen, und wir sagen, ja, das ist Kinder, die haben Fantasie, die brauchen die Fantasie, das muss sich da entwickeln. Und Naja, Gott sei Dank werden sie dann auch älter und reifer und erfahrener und erwachsener. Das heißt im Großen und Ganzen oft, also calm down, werde Realist. Aber ich habe gestern Abend schon gesagt, wenn du nicht am Wunder glaubst, bist du kein Realist. So, da hat es Träume gegeben in deiner Kindheit. Und das waren keine Seifenblasen, da war schon Gott involviert. Ich bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, Nachkriegskind. Meine Eltern haben den Krieg überlebt. Einige aus unserer Familie sind gefallen. Der jüngste Bruder meiner Mutter ist, als er im Urlaub war, in einem kleinen Dorf, da war überhaupt kein Gefecht, da war keine Front, nichts. Er hat Urlaub gemacht, hat sich noch von seiner Mutter verabschiedet, von seiner Familie, und dann ging er zu Fuß zum Bahnhof, 3 Kilometer, und da kam ein Tiefflieger, der sich verflogen hat oder irgendwas, der wollte noch was loswerden und hat ihn da auf dem Weg erschossen, direkt vor dem Haus meiner Familie. Aber meine Eltern haben es überlebt, und dann nach dem Krieg kamen sie nach Iserlohn, das ist eine Nachbarstadt von Lüdenscheid, in der ich lebe, und da haben sie in einem Lager gewohnt, in einer leergeräumten Schule, und die Privatsphäre wurde geteilt durch Decken. Es gab keine Wände, nichts, keine eigenen Räumlichkeiten. Und da bin ich dann gezeugt worden. Irgendwie. Nach einem Jahr bekamen sie ihre erste Wohnung, eine Einzimmerwohnung. Und da lebten sie dann zu dritt mit mir. Und dann wurden die Nachkriegsbauten hochgezogen, ganz schnell. Und dann bekamen sie eine große Wohnung, 2 Zimmer. Und Toilette, keine Heizung, kein Badezimmer, keine Dusche. Gebadet wurde Samstag in der Zinkbadewanne unten in der Waschküche. Und da gab es diese Häuser und da zogen dann die sogenannten Flüchtlinge hinein. Und da bin ich dann groß geworden. Und uns ging es noch gut, meine Eltern, ich war der Einzige, meine Eltern haben keine Kinder mehr bekommen. Aber unsere Nachbarn lebten da mit 2 Kindern, mit der Großmutter, dem Großvater, dem Onkel. Unter uns lebten sie mit 6 Kindern, der Großmutter und dem und noch eine Tante, und überall war viel, viel Leben, und so, wir hatten da noch viel Raum und viel Platz. So, was kann man da für Träume haben? Zum Beispiel hatte ich einen Traum von großer Familie. Ich habe das genossen, in den großen Familien zu sein und dort zu essen, und es war für mich jedes Mal eine Qual, in die elterliche Wohnung zurück, in meine Einzelhaft. Und was hat man da gegessen? Erbsensuppe, und da gab es noch nicht mal Wurst, da gab es dann eine durchgekochte Speckschwarte, die wurde dann aufgeteilt, es war alles sehr einfach, aber da war immer was los. Und ich fing an zu träumen, oh Gott, ich will große Familie, ich liebe das, mit Menschen zusammen zu sein. Ich merkte auf einmal, ich liebe Menschen. Und das nächste, wovon ich anfing zu träumen, war die Ferne. Ich schaute abends aus dem Fenster und konnte noch nicht so rüber gucken, habe ich mir einen Schemel dahingestellt, und dann schaute ich in die Ferne und dann dachte ich, boah, da willst du eines Tages hin, da wo die Sonne untergeht. Boah, diese große Welt, die möchtest du einmal kennenlernen. Die ist so schön, die möchtest du mal kennenlernen. Und ich habe bis heute keinen Heimweg kennengelernt. Ich kenne kein Heimweh. Aber wenn ich zu lange zu Hause bin, kenne ich Fernweh. Dann muss ich weg. Da zieht mich immer irgendwo was weg. So, ich bin dann herangewachsen und mein Vater hat mir dann die ersten Karl-May-Bücher geschenkt. Indianer, Cowboys, Amerika. Und gleichzeitig wurde uns erzählt, dass die Soldaten in unserer Stadt, die amerikanischen Besatzungssoldaten, die kanadischen Besatzungssoldaten, dass es unsere Feinde sind. Aber ich hatte mich schon so verliebt in Amerika und ich konnte das alles nicht auf einen Nenner bringen, denn diese amerikanischen Soldaten, zu mir waren die gut. Die haben mir Kaugummi geschenkt und die haben mir Schokolade geschenkt. Und dann durfte ich auf ihrem Panzer mitfahren. Und die waren so freundlich und ich habe gedacht, das können keine Feinde sein. Und ich fing an, mich mit anderen Nationen zu beschäftigen und dachte, du musst unbedingt Länder kennenlernen. Die Musik in der Gemeinde fand ich total langweilig. Da gab es nur ein Harmonium und Posaunenchor und Chöre. Und ich wuchs in einer Umgebung auf, da hörte man ganz andere Musik. Rock'n'Roll-Musik aus Amerika, Elvis Presley, Bill Haley. Boah, das fand ich cool. Die trugen Jeans, schwarze Lederjacken und hatten alle Elvis-Frisuren und fuhren wilde Motorräder und hatten wunderschöne Bräute hinten drauf und demonstrierten, I'm free. Aber ich musste in die Gemeinde. Und so sehnte ich mich nach einer anderen Musik, nach einem anderen Leben. Und natürlich habe ich sehr früh wahrgenommen, dass es viel Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt. Dass es viele Menschen gibt, die gar nichts zu essen haben und dass eine Minderheit alles verbraucht. Alles für sich verbraucht. Und dass niemand auf dieser Welt, das habe ich sehr früh erkannt, niemand auf dieser Welt müsste eigentlich an Hunger sterben. Davon bin ich heute noch zutiefst von überzeugt. Niemand auf dieser Welt müsste an Hunger sterben. Niemand auf dieser Welt müsste an irgendeiner Seuche sterben. Niemand auf dieser Welt müsste so arm leben, wie die meisten Menschen auf dieser Erde leben. Die meisten Menschen auf dieser Erde leben in bitterster Armut. So dieses ganze Ding, soziale Gerechtigkeit, fing mich an zu bewegen. Da war ich noch ein Teenager. Mit 14 Jahren wurde ich konfirmiert und dann sollte man eine Lehre besuchen, aber ich wusste nicht, was ich werden sollte. Denn das, wozu ich Bock hatte, was ich so drauf hatte, das gab's noch nicht. Ich wollte irgendwas mit Menschen machen. Den Beruf eines Sozialarbeiters gab's damals noch nicht, 1964. Also kam mein Vater eines Tages mit einem Lehrvertrag und sagte, du wirst Werkzeugmacher. Also habe ich am 1. April 1964 angefangen als Werkzeugmacher und habe den Schock meines Lebens gekriegt. Ich kam in eine Fabrik rein, in der es keine Fenster gab. Und am dritten Tag hatte ich das alles genau raus, wie es da lief. Je älter die Leute waren, desto frustrierter und bitterer waren sie. Je älter die Leute waren, je länger sie dort arbeiteten, desto hoffnungsloser, keine Perspektive, kein Lebenshunger mehr, nichts. Und sie lebten von Wochenende zu Wochenende und haben das Geld versoffen, was sie ihren Familien eigentlich bringen sollten. Und alles drehte sich nur um das nächste Wochenende, um Fun, um Party, um irgendwie den ganzen Frust zu überleben. Und ich dachte, das ist jetzt deine Zukunft? Und ich fing an zu leiden. Dann habe ich mir meine erste freiwillige Bibel gekauft. Das war die Mao Zedong-Bibel. Und ich fing an, mich mit dem Kommunismus zu beschäftigen und dachte, das ist gut. Denn dort kämpft man für soziale Gerechtigkeit. Ich fand das gut. Ich wollte die Welt verändern. In mir stand etwas auf, das sagte, du musst diese Welt verändern. Ich merkte, ich bin ein Missionar. Ich habe das nicht so formuliert, Missionar, das Wort hätte ich nicht formuliert. Aber ich merkte, ich habe Überzeugungskraft. Denn wenn ich mir, und damals wechselte die Musik von Rock'n'Roll zu den Beatles und Rolling Stones, und wenn ich mir eine neue Beatles-Platte kaufte, dann habe ich mit dieser Beatles-Platte missioniert und habe gesagt, du musst sie kaufen, heute noch, das ist das Beste, was dir passieren kann. Dann gingen die los und haben die sich gekauft. So, die Musik veränderte sich, die Kultur veränderte sich, meine Träume veränderten sich und ich dachte, ich muss hier raus, ich muss aus diesem goldenen Käfig, muss ich irgendwie ausbrechen, das hältst du ja nicht aus. Und lieber bis 30 Jahre gut leben als und dann sterben als 60 Jahre und die letzten Jahre vegetierst du nur so dahin. Und dann geriet ich in diese Hippie-Bewegung rein. Große Bauernhöfe mit vielen Hippies, man hatte alles gemeinsam. Dachte ich, das ist es, wow. Keiner ging mehr arbeiten, wir verkauften Drogen, wir bauten Drogen an, wir haben Drogen genommen. Wir haben uns mit fernöstlichen Religionen beschäftigt. Wir sind gereist in die Hauptstädten, in die Hippie-Zentren Europas. Vieles mehr, manche sind nach Indien gegangen. Und so wurde ich ein Kind dieser Hippie-Bewegung. Mit dem Kommunismus habe ich sehr schnell gebrochen, weil ich merkte, die Menschen, die da andere verändern wollten, die hatten noch nicht mal die Macht, sich selbst zu verändern. Dann dachte ich, nee, das ist es nicht. Aber diese ganze Hippie-Geschichte, das ist das Leben. Und wir wollten die Welt verändern. Und dann starben die Ersten, links und rechts, an einer Überdosis. Und ich habe gedacht, naja, das sind schwache und labile Persönlichkeiten. Damit hast du nichts zu tun. Du hast das alles im Griff. 10 Jahre habe ich das gelebt. Meine Eltern haben die Krise gekriegt. Meine Verwandten haben die Krise gekriegt. Meine Eltern haben graue Haare gekriegt. Sie mussten mich von der Polizei holen. Die Polizei war hinter mir her. Ich war etliche Male im Gefängnis. Auch nicht für lange Zeit, aber ich war im Gefängnis in verschiedenen Ländern. Und das machte alles Spaß. Und ich habe nicht gemerkt, dass mein von Gott losgelöstes Leben, dass das nicht nur mich verletzt hat, sondern dass ich auch andere Menschen dadurch verletzte. Und dann eines Tages wurde ich dann mit Gott konfrontiert. Ich war auf dem Weg nach Marokko und es hat irgendwie nicht geklappt. In Spanien bin ich umgekehrt, bin nach München zurückgekommen und saß in einer Disco. Und da traf ich einen alten Freund aus meiner Heimatstadt. Und der erzählte mir, dass in meiner Heimatstadt, in meiner Diskothek, wo wir uns immer getroffen haben, dass dort alle meine Freunde, die genauso drauf waren wie ich, dass die alle mit der Bibel unterm Arm rumrennen, die Bibel in die Diskothek bringen und einen ganzen Tag in der Bibel lesen in der Diskothek und von Jesus reden. Da habe ich den Schock des Lebens gekriegt. Boah, da habe ich gedacht, die musst du retten. Ich dachte, was für ein Pfarrer oder CVM-Sekretär hat die da in der Mangel? Und ich bin sofort nach Hause, meine Freundin aufgesucht, sagt sie, ja, da kannst du gar nicht mehr hingehen, das hältst du nicht mehr aus, die rennen alle mit Kreuzen rum und reden nur noch von Gott, von Jesus und die mit der Bibel, die schlafen sogar noch mit der Bibel im Bett. Das ist krass, ist das, sagt sie, das hält man nicht aus, die bombardieren dich den ganzen Tag mit Jesus, mit Wundern. Also ich mich aufgemacht in die Diskothek, mein bester Freund kam anmarschiert, ein Wahnsinnskreuz um. Sonst hätte der lauter okkulte Embleme um. Ja, buddhistische Zeichen und Hindu-Zeichen. Aber auf einmal ein dickes Kreuz. Die dickste Bibel, die ich bis heute gesehen habe, schleppte der durch die Gegend, strahlte mich an, sagte, Walter, toll, dass du da bist, wir haben es gepackt. Oh, ich dachte, aua, das muss wehtun. Das muss wirklich wehtun. Und dann bombardierte er mich schon mit Jesus. Und ich kam in die Diskothek und da saßen sie und haben Joint geraucht und haben Asbach-Cola getrunken und haben von Jesus geredet und die Bibel gelesen. Und ich hatte nur eine Frage, wie in aller Welt ist das passiert? Was ist da passiert? Hat die Kirche etwa hier Einfluss? Und dann sagten sie mir, nein, das mit Kirche haben wir nichts zu tun. Da war ich dann schon mal halbwegs beruhigt. Weil von der Kirche habe ich am allerwenigsten Veränderung dieser Welt erwartet. Und ich sage, was ist denn passiert? Ja, sagten sie, der Gerd, das war einer von uns, der war total okkult drauf, der las das tibetanische Totenbuch rauf und runter, der kannte das wahrscheinlich auswendig. Der war auf spiritistischen Sitzungen zu Hause und so weiter. Und der hatte in seiner Bücherkiste, nebst all der okkulten Literatur, hatte der auf einmal die Bibel in der Hand. Und er schlägt die Bibel auf, Und liest, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Und denkt sich, wow, cool. Wie hat er das gemacht? Fand keine Antwort, fing an zu lesen. Und liest, wie Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Ohne unterzugehen. Boah, cool. Wie hat er das gemacht? Und dann liest er, wie dieser Jesus aus ein paar Sandwich eine wahnsinnige Essenvermehrung gemacht hat und war total fasziniert von Jesus. Wie hat er das gemacht? Und er liest, wie Jesus die Kranken geheilt hat und die Dämonen ausgetrieben hat und er liest, wie Jesus Menschen vom Tod erweckt hat. Wie hat er das gemacht? Und dann nebenbei liest er auch noch, wie dieser Jesus einen unheimlich heißen Draht zum Vater des Lichts hat. Und er permanent von diesem Vater des Lichts sprach und dass er nur gekommen ist, den Willen dieses Vaters zu tun. Und er kam zur Überzeugung, dieser Jesus muss ein unglaublich guter Magier gewesen sein. Anfangs dachte er, vielleicht hätte er die Wunder mit LSD gemacht. Aber er war so fasziniert von diesem Jesus, so brachte er diesen Jesus und die Bibel mit auf die Drogenszene. Und dann haben sie mich da vollgequatscht. Ich wusste nicht, dass es eine weltweite Jesusbewegung gab. Ich wusste nicht, dass der Geist Gottes auf mir war. Ich wusste nicht, dass der Geist Gottes auf uns war. Wir vermuten manchmal den Geist Gottes in schönen Versammlungen, in tollen Gemeinden, in schönen Kirchen. Aber ich sage dir, die Herrlichkeit des Herrn bedeckt die ganze Erde. Die Herrlichkeit des Herrn ist über den Buddhisten, die Herrlichkeit des Herrn ist über den Moslems, die Herrlichkeit des Herrn ist über den Hindus, die Herrlichkeit des Herrn ist über allen Menschen auf dieser Erde. Ich habe damals die Krise gekriegt. Wir haben uns gestritten. Auf einmal hatte ich Zoff mit meinen besten Freunden. Und ich dachte, das darf doch alles nicht wahr sein. Und ich hatte eine unglaubliche Angst, wenn wir uns näher mit diesem Jesus beschäftigen, dann würden wir wieder in die Kirche gehen. Und wenn wir in die Kirche gehen, dann würden wir irgendwann heiraten und Kinder kriegen und einen Fassonschnitt haben und Haare ab und würden normale Bürger werden. Und aus ist es mit unseren Träumen. Und dann war ich heilfroh, dass die nach Norddeutschland zogen, auf einen anderen Bauernhof, und der fromme Spuk endlich aus meinem Leben weg ist. Und man hörte immer mal wieder von ihnen, dass die immer noch mit Jesus unterwegs sind. Und ich dachte, wow, die müssen einen wirklich starken LSD-Trip geschluckt haben, dass der schon 2 Jahre andauert. Ich dachte immer noch, irgendwann kommen die wieder zurück von diesem Trip. Aber dann nach 2 Jahren war ich so ausgebrannt, dass ich auf einer Drogenparty, voller Drogen, fand ich mich auf einmal selber im Gebet. Ich merkte auf einmal, dass die Geister, die ich gerufen habe in mein Leben, dass ich die nicht einfach wieder so losbekam. Und ich merkte auf einmal, ich habe das alles nicht mehr im Griff. Und das, was mal wie Leben aussah, das war nur noch ein Trümmerhaufen, das war nur noch Dunkelheit, das war nur noch Hoffnungslosigkeit, da war keine Perspektive mehr. Und ich merkte, meine Träume sind alle zerplatzt wie Seifenblasen. Was kann noch kommen? Was kann noch Neues kommen? Ich habe viele Christen getroffen, die genauso sind, ohne Drogen. Was kann noch Neues kommen? Keine Hoffnung mehr, keine Perspektive mehr. Ich bin doch schon zu alt. Sage nicht, du bist zu alt, sage nicht, du bist zu jung. Solange du noch eine Brise Atem in dein Leben hast, kannst du mächtig von Gott gebraucht werden, dass es bis in die Ewigkeit hineinreicht. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als Jimi Hendrix spielte, Pink Floyd spielte, alle möglichen Rockgruppen spielten um mich herum. Wir waren alle voll auf Drogen. Es war eine Drogenparty. Meine Freundin war total auf Droge, total ausgeflippt. Und ich plötzlich mittendrin, ich fing an zu beten. Ich habe nicht meine Hände erhoben. Ich habe nicht meine Hände gefaltet. Ich bin nicht auf die Knie gegangen. Ich fing nicht an zu schreien. Aber in meinem Herzen war eine Sehnsucht. Und ich wiederholte mein Gebet, das ich 10 Jahre vorher gesprochen habe. Gott, wenn es dich gibt, dann brauche ich dich jetzt. Ich kann nicht warten bis morgen, ich kann nicht warten bis nächste Woche, bis zur Ewigkeit. Das ist mir viel zu lange. Wenn es dich gibt, ich brauche dich jetzt. Niemand hat gepredigt, es war kein Pastor beteiligt, kein Evangelist. Ich habe auch mit gar nichts gerechnet, ich habe gar nichts erwartet. Wir hören das ja manchmal, oh, wir müssen Erwartung haben, wir müssen dies haben, wir müssen das. Wir machen uns so einen Stress. Ich habe herausgefunden, dass Gott nicht weiter von einem Menschen entfernt ist, wie ein einfaches, schlichtes, demütiges Gebet. Du brauchst ihn nicht hinter den Sternen zu suchen, du brauchst ihn nicht in einem anderen Milchstraßensystem zu suchen, du brauchst ihn nicht in irgendeiner Galaxie zu suchen. Er ist nicht ferne von uns. Er ist nicht weiter entfernt von dir wie ein einfaches, schlichtes, demütiges Gebet. Und so bete dich, Gott, ich brauche dich. Wenn du mich siehst, nimm mein Leben, mach irgendetwas mit meinem Leben, mach es wieder gut. Und die Gegenwart Gottes kam sofort. Manche fragen mich, wie war das? 3 Komponenten. Einmal ein unglaublicher Friede. Ein richtig starker, tiefer Friede hat mich durchdrungen. Auf einmal war ich ganz ruhig. Das Zweite, was kam, es war so, als wenn ich in der Liebe Gottes getauft worden wäre. Die Liebe Gottes hat mich regelrechtig überschwemmt. Und ich habe mich sowas von wohl gefühlt. Ich fühlte mich auf einmal so geborgen, wie schon Jahre nicht mehr. Ich wusste gar nicht mehr, was Geborgenheit ist. Einfach satt, wie so ein Baby an der Brust der Mama. Satt, buff, so fühlte ich mich. Ich dachte, oh lieber Gott, das soll nie wieder aufhören. Und das Dritte, was passierte, Freiheit. Ich wusste von einem Moment zum anderen, ich werde nie wieder Drogen nehmen. Und ich habe mich in diesen Gott verliebt. Und ich wusste, es ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich wusste, es ist der Gott, der Autor der Bibel. Ich war sowas von berührt, ich sprang auf, hab das Licht angemacht zum Entsetzen aller Partybesucher, mach die Funzel aus, ging sofort, habe die Musik ausgemacht, das war noch entsetzlicher für sie, und bin zu meiner Freundin gegangen, habe gesagt, hey, weißt du was, Gott ist hier. Sie sagt, ich weiß. Gott ist mir begegnet, sagt sie. Ich werde nie wieder Drogen nehmen, ich werde ihn kennenlernen, ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich will wissen, wer er ist. Wow. Und ich dachte, oh, Gott ist in the house. Und so habe ich dann meine erste Predigt gehalten. Und habe gesagt, hey Leute, Gott ist hier. Manche haben geguckt, wie manche von euch. Hä? Manche haben geschrieben, Licht aus, Musik an. Du bist ja ganz schlimm heute drauf. Hoffentlich kommst du da wieder runter. Und dann habe ich so eine Abfuhr erlebt. Und ich habe mich fast nicht erholt davon. Und dann habe ich das erste Mal die Stimme Gottes gehört. Viele Christen haben ja diese Frage, Stimme Gottes, ja Stimme Gottes, wie geht das? Neulich war ich mal in Süddeutschland unten, hatte eine Heilungskonferenz und dann war ich zu einem Essen eingeladen und da waren Leute, die waren nicht in der Meeting drin und da saß ich neben einer Dame, die versuchte dann mit mir ein Gespräch anzufangen. Und da sagt sie, soll ich Ihnen mal was erzählen? Sie wusste überhaupt nicht, wer ich war. Soll ich Ihnen mal was erzählen? Ich sage, erzählen Sie mir doch mal was. Sagt sie da, neulich war ich mal wieder in meiner Kirche. Ich sage, so, gehen Sie da öfters hin? Nee, aber ab und zu. Ich glaube das nicht, aber ab und zu gehe ich da hin. Und da war da einer, der hat vielleicht ein Zeug erzählt. Der hat doch wahrhaftig erzählt, man könnte die Stimme Gottes hören. Und dann hat er gefragt, so in die Kirche rein, wer von Ihnen hat schon mal die Stimme Gottes gehört? Und dann haben sich da Leute gemeldet und dann sagte sie zu mir, und das sind meine Nachbarn. Die haben mir noch nie erzählt, dass sie die Stimme Gottes hören. Und da auf einmal melden sie sich, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Glauben Sie, dass man sowas erleben kann? Ich sage, wissen Sie was? Ich glaube, dass Gott Sie jetzt von Ihrer Krebskrankheit heilt und dass Sie keine Angst mehr zu haben brauchen, dass Sie keine Furcht zu haben brauchen vor dem Tod. Jetzt, in diesem Moment, heilt Gott Sie von Ihrem Krebs. Dann war sie erstmal sprachlos. Ich auch, ich dachte, oh. Und mit Tränen in den Augen sagte sie, woher wissen Sie, dass ich Krebs habe? Wer hat Ihnen das gesagt? Habe ich gesagt, die Stimme Gottes. Später bekamen wir Post von ihr, Monate später, mit all den Attesten vom Arzt geheilt. Kein Verdacht mehr auf Krebs. Halleluja. Damals hörte ich das erste Mal die Stimme Gottes und Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. So, wo ist das Problem, wenn wir Jesus kennen, wenn wir seine Jünger sind? Wo ist das Problem, seine Stimme zu hören? Und was hörte ich damals, als ich diese Abfuhr bekam von meinen Freunden? Der Geist Gottes sprach zu mir, das ist deine Zukunft. Du wirst das Evangelium verkündigen und Menschen werden ihr Herz öffnen und sie werden dich annehmen und sie werden verändert werden, sie werden befreit werden. Aber es werden auch Menschen da sein, die werden dich ablehnen. Die werden dich missverstehen, die werden gegen dich aufstehen. Und das werde ich nie vergessen, was der Geist Gottes dann zu mir sagte. Du, Walter, sei nicht abhängig von Erfolg oder Misserfolg. Hab nicht deine Identität und Sicherheit im Erfolg oder im Misserfolg. Du aber folge mir nach. Habe ich nie vergessen. Und so fing dann mein Abenteuer mit Gott an. Und alles, ihr Lieben, alles hat mit Glaube und mit Gehorsam zu tun. Darum dreht sich alles, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen. Und wir sind ausgezogen aus dieser Hippie-Kommune und wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollten mit unserem Glauben. Wir dachten, das hat nichts mit Kirche zu tun, denn wir haben in der Kirche keine Wunder erlebt. In der Kirche hat man uns erzählt, dass Jesus die Wunder getan hat. Aber man hat uns nie erzählt, dass Jesus die Wunder auch noch heute tut. Also sind wir ausgezogen, haben uns eine Wohnung gemietet, das erste Mal alleine gelebt, nicht mehr in einer Hippie-Kommune. Haben gemerkt, wir wollen raus aus dem Leben und wir waren überhaupt nicht verwundert, dass wir nach 3 Tagen immer noch keine Drogen genommen haben. Wir hatten gar kein Verlangen mehr danach und ich bin nie wieder rückfällig geworden mit Drogen bis zum heutigen Tag. Ich war frei. Und meine Freundin auch. Jetzt ist sie meine Frau, schon über 30 Jahre. Wir wussten nichts damit anzufangen. Also kamen wir auf die Idee, wir müssen irgendwie normal werden. Ich bin immer noch bei den Träumen. Also versuchten wir normal zu werden. Was hieß das? Wir haben uns eine Wohnung besorgt, haben uns einen Job besorgt. Damals war das alles sehr einfach. Und dann haben wir das erste Mal legal Geld verdient und wir wollten nicht mehr Drogen verkaufen, wir wollten auch nicht mehr stehlen und wir merken, wir werden jetzt unseren ganzen Lebensstil verändern und wir haben überall, wo wir hinkamen, auf der Arbeit, auf der Straße, im Freundeskreis, überall haben wir von Jesus erzählt. Mann, fang doch endlich mal an, von Jesus zu erzählen. Warum denn nicht? Wir schämen uns des Evangeliums nicht. Denn das Evangelium ist eine Kraft, die der rettet, alle, die daran glauben. Es ist nicht unsere Kraft, es ist deine Kraft, es ist nicht meine Kraft. Das Evangelium in sich hat eine Kraft, ist die Kraft Gottes. Und gewöhn dich doch nicht daran, dass deine Familie noch nicht gerettet ist. Gewöhn dich doch nicht daran, dass deine Kinder noch nicht gerettet sind, dass dein Ehepartner noch nicht gerettet ist. Gewöhn dich doch nicht daran, dass deine Eltern noch nicht gerettet sind. Wann fängst du endlich an, das Evangelium zu verkündigen? Wenn es sein muss, mit Worten. Damals haben wir es mehr mit Worten getan und niemand hat sich bekehrt. Und ich verstand Gott und die Welt nicht mehr. Hatte ich doch gelesen, wenn ich mich zu Jesus bekenne, vor den Menschen bekennt er sich auch zu mir und nichts passierte, nicht ein Mensch bekehrte sich. Und dann kam ein Prophet zu uns. Ich wusste gar nicht, dass es Propheten gibt. Ich dachte, die sind alle tot. Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Und mittlerweile hatte ich einige gelesen. Ich dachte, die sind alle tot. Und dann kommt da jemand und sagt, Gott schickt mich. Ich gedacht, so. Der kam vom Norden Deutschlands in den Westen, weil Gott ihm angeblich gesagt hat, er hätte eine Botschaft für uns. Ich sage, was für eine Botschaft denn? Ja, Gott hat seine Hand auf euer Leben gelegt und er möchte euch gebrauchen, aber ihr müsst euer Leben verändern. Jesus nachzufolgen heißt Veränderung. Totale Veränderung. Einige werden nach dieser Konferenz, du wirst in Zeiten kommen, wo Veränderung in dein Leben hineinkommt. Das wird so krass sein, dass du denkst, du fährst Tag und Nacht Achterbahn. So krass wird das sein. Tag und Nacht Achterbahn. Und du wirst die Welt nicht mehr verstehen, du wirst Menschen nicht mehr verstehen, du wirst nicht mehr verstehen, was du alles geglaubt hast, aber du wirst so in so eine krasse Veränderung hineinkommen und es wird dazu dienen, dass du endlich in die Umlaufbahn hineinkommst, die Gott für dich hat, damit du ein Segen wirst. Und er sagte, ihr müsst euer Leben, ich sage, was sollen wir denn tun? Er sagte, Gott möchte euch die Verlorenen geben, die Armen, die Bedürftigen, die Drogenabhängigen. Er hat eine gewaltige Ernte für euch, aber ihr müsst eure Arbeitsstelle kündigen und ihr müsst euer Haus öffnen, euer Kühlschrank, euer Portemonnaie, euer Herz. Ihr müsst alles öffnen. Alles für Jesus öffnen. Und dann werden sie kommen. Und als guter Deutscher habe ich dann die Frage gehabt, lieber Herr Prophet, wer soll das bezahlen? Ist das nicht unsere Frage? Wir würden doch alle viel mehr für den Herrn tun, wenn wir wüssten, wer das finanzieren soll, oder? Dabei ist das gar nicht die Frage. Aber er las mir dann Matthäus 6 vor. Lies das mal zu Hause, Matthäus 6. Wo es heißt, dass wir uns um nichts Sorgen brauchen. Nicht um Kleidung, nicht um Essen, nicht um Nahrung, um gar nichts. Und dass Gott das alles viel besser kann. Und wenn die Vögel unter dem Himmel wenn sie noch nicht mal sammeln und scheunen und sparen und sparen und sparen und Gott ernährt sie doch, sollte er das nicht viel mehr für dich auch tun und das Gras aus dem Feld, das heute steht, morgen in den Ofen geworfen wird, die Blumen auf dem Felde schöner gekleidet als Salomo in all seiner Herrlichkeit, wenn Gott dafür sorgt, wie viel mehr wird er für euch sorgen? Und dann sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst. Zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles hinterhergeworfen werden, was ihr zum Leben mit Gott braucht. Ich konnte das nicht glauben. Mir fehlte der Glaube, schlicht und einfach, mir fehlte der Glaube dafür. Und meine Frau sagte, ja, das ist es. Und sie kündigte. Ich werde nie vergessen, wie sie nach Hause kam. Glücklich, wenn jemand den Willen Gottes tut, ist immer glücklich. Es gibt keine unglücklichen Christen eigentlich. Denn wenn man den Willen Gottes tut und lebt, ist man immer glücklich. Die Umstände mögen nicht immer perfekt sein, aber man ist immer glücklich. Und sie kam nach Hause und so war sie glücklich und ich dachte, naja, du hast gut Glück sein. Jetzt muss ich alleine arbeiten und für die Kohle sorgen. Und sie sagte, nee, du hast ja denselben Ruf wie ich auch. Und so kämpfte ich darum und wäre fast vom Glauben abgefallen. Und irgendwann habe ich meinen Bankrott erklärt und sagte, Gott, du bist Gott und nicht ich. Jetzt werden wir es probieren. Und dann waren wir so eine Woche unterwegs. Keine Freundesbriefe, keine Freundeskreise, keine anderen Christen. Ganz alleine auf der Drogenszene, ganz alleine auf weiter Flur. Und nach einer Woche kommt dann doch der erste Mensch, dem ich von Jesus erzählt habe, ein Jugoslawe, mit dem ich Drogen genommen habe und dem erzähle ich so von Jesus, wie ich andauernd von Jesus erzählt habe. Und dann fragt mich dieser Jugoslawe, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Kannst du mir dabei helfen? Was muss ich tun? Und ich wusste es nicht, denn es hatte mich noch niemand gefragt. Aber ich hatte in meiner Bibel gelesen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Manchmal werde ich gefragt, Walter, was ist dein Bild von Gemeinde? Da hast du es. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo sie in der Wesensart Jesu zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, ich werde jetzt mit meinem Gott reden und meine Frau wird mit unserem Gott reden und dann wirst du spüren, er ist da und wenn du das spürst, dann kannst du auch mit ihm reden und dann bist du gerettet. So haben wir angefangen, mit unserem Gott zu reden und er muss das irgendwie gespürt haben, dass das stimmt. Er fing auch an, mit diesem Gott zu reden und dann hatten wir unsere erste Frucht. Und er wurde befreit von Drogen, er bekam ein neues Leben und er wohnte gleich bei uns. Und dann kam der Nächste und 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 wir konnten uns nicht mehr retten von Menschen. Es gab eine wirkliche Erweckung unter Heiden, auf der Straße, in der Disco, auf den Marktplätzen, da wo wir lebten, in den Parks. Und wir sind Tag und Nacht waren wir unterwegs und haben das Evangelium verkündigt. Wir wussten nicht, dass es eine weltweite Jesusbewegung gibt. Und am Anfang dachte ich noch, wow, das mit Jesus nachzufolgen, das hat nur etwas mit dir und Gott zu tun. Gott ist derjenige, der dich heilt. Gott ist derjenige, der dich befreit. Gott ist derjenige, der deine Gebete beantwortet. Du brauchst nur zu beten und Gott ist für dich da. Aber dann merkte ich auf einmal sehr schnell, es geht nicht nur darum, dass Gott für mich da ist. Es geht auch darum, dass ich für Gott da bin. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, ihr werdet die Kraft, die Verheißung des Vaters, den Heiligen Geist empfangen. Ihr werdet die Kraft des Geistes Gottes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Da steht nicht, ihr werdet mir ab und zu Zeugnis geben. Ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, Judäa, Samarien bis an die Enden der Erde. Und ich merkte auf einmal, das ganze Ding mit Gott ist größer als ich und das hat etwas mit Verantwortung zu übernehmen zu tun. Und wir öffneten unser Haus, wir öffneten unser Herz, wir öffneten unser Portemonnaie und dann ließen wir sie bei uns wohnen. In einer kleinen Wohnung, 64 Quadratmeter groß, die Toilette war unten, da gingen die Arbeiter von der Nachbarfirma drauf. Wir hatten auch kein Badezimmer, Ölheizung, mussten wir selber reingießen. Und dann kamen sie und wohnten In jedem Zimmer unserer Wohnung schliefen die. Das Einzige, was sie mitbrachten, war ein Schlafsack und manchmal war noch eine Gitarre dabei. Und ansonsten Drogen und allem möglichen Zeug. Und dann erlebten sie Jesus und haben ein neues Leben empfangen. Erweckung war geboren auf der Straße. Ich ging in die Top-Diskothek unserer Stadt hinein und der erste Diskjockey bekehrte sich. Der flog raus, weil er Jesus-Musik spielte. Der zweite Diskjockey bekehrte sich, der flog raus, weil er Jesus-Musik spielte. Der dritte Diskjockey bekehrte sich, weil er Jesus-Musik spielte, flog raus. Die Kellner flogen alle raus. Dann kamen keine Gäste mehr, weil die sich auch bekehrten und dann wurde die Diskothek geschlossen. Halleluja! Das ist Erweckung. Die Zeitungen berichteten, die Polizei konnte nicht glauben, was sie in den Zeitungen las, also haben sie eine Razzia anberaumt und sind gekommen und dachten, sie finden da die Drogen bei uns und alles, was sie fanden, selbstgemalte Bibelsprüche an den Wänden und jede Menge Bibeln und wir haben stundenlang mit ihnen über Jesus geredet. Der Bürgermeister kam vorbei, als er das in der Zeitung las und hat uns 100 Mark gespendet. Und so ging das 2 Jahre. Die Leute, wir haben sie dann in eine Badewanne, eine Zinkbadewanne getauft oder wir sind an den See gefahren, haben getauft. Wir waren jeden Tag auf der Straße. Wir haben keine Bibelschulen besucht, wir haben keine Ausbildung gehabt. Wir haben gedacht, mit uns fängt jetzt das Reich Gottes an. Haben wir wirklich gedacht? Zeichen und Wunder passiert, mit dem Heiligen Geist getauft worden. Natürlich, man kommt an Begrenzungen und wir hatten sehr schnell keine Kraft. Ich kannte keine Pfingstler. Ich habe nie einen Pfingstler getroffen, in meinem ganzen Leben nicht. Ich wusste nicht, was Charismatiker sind. Und wir merken nur, wir haben keine Kraft, wir brauchen mehr Kraft, das ganze Ding. Wie lange kann man sowas leben? Meine Frau war kurz davor, einen Nervenzusammenbruch zu bekommen, also haben wir wieder die Bibel gelesen. Wir hatten kein anderes Buch außer die Bibel. Wir haben heute viel zu viele andere Bücher. Fang doch mal an, die Bibel wieder richtig zu lesen. Meine Zeit. In was für einer Zeit leben wir heute? Du kannst dir Predigten von dem holen, du kannst dir Predigten von dem holen, Predigten von da, du kannst dir da ins Internet gehen, dann gehst du noch da in den Fernsehgottesdienst. Und wenn du sonntags in deine Gemeinde kommst, der Pastor bringt es eh nicht, ne? Denn du hast alles schon. Die Bibel. Die Bibel. Ich war so froh, dass wir nur die Bibel hatten, das Wort Gottes. Wer weiß, was in Johannes 3, Vers 16 steht? Gibt es irgendjemand? Ja, was steht denn da? Jawohl, die Holländer, die wissen es. Wer weiß, was in Kolosser 3, Vers 16 steht? Ohne gucken. Ohne gucken. Ohne gucken. Ja? Verstehe nichts. Nein, da steht in Johannes 3, Vers 16. In Kolosser 3, Vers 16 steht, lasset das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Jetzt könnt ihr nachgucken. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Und wir lasen in der Bibel, dass es da ein Mehr gibt an Kraft. Geistesausgießung zu Pfingsten. Und dann immer wieder sind die Jünger unter die Kraft Gottes gekommen und uns lief das Wasser im Mund zusammen und wir fingen dann zu beten, Gott, wir brauchen diese Taufe im Geist und im Feuer. Jesus, wenn du die gebraucht hast, wie viel mehr wir? Und wir fingen dann zu beten und Gott zu suchen und nichts passierte. Aber eines Tages, ungefähr so 7, 8 Tage später, fiel der Geist Gottes auf unsere Gemeinschaft und wir haben Pfingsten erlebt. Und wir fingen an, in Sprachen zu singen, wir fingen an, in Sprachen zu beten, zu prophezeien. Einer meiner besten Freunde wurde umgefällt vom Heiligen Geist wie ein Baum. Boom! Und dann lag er da. Ich habe mich total erschrocken. Ich dachte, das alles will ich nicht haben. Das ist mir zu spooky. Bin auf Distanz gegangen. Und dann kam eine Prophetie. Jemand stand auf, streckte seine Hand zu mir aus. Beuge deine Knie vor mir, du stolzer Knopf. Ich will dich mit meiner Kraft erfüllen. Und dann habe ich meine Knie gebeugt und dachte, okay Gott, das Letzte, was ich mir vorhalten lassen möchte von dir, stolz. Und dann hat er mich mit seinem Heiligen Geist getauft. Das ging 3 Tage und 3 Nächte so. Bis zu der Zeit haben wir keine Lieder gesungen. Die christlichen Lieder hätten wir nicht gesungen. Das war uns einfach zu primitiv, die Musik. Aber in dem Moment, als der Heilige Geist auf uns gefallen ist, da fingen wir an, Gott zu loben und zu preisen. Und das erste Kirchenlied, was wir anfingen anzustimmen, war Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Aber viel im Geist gesungen, in Zungen und auch prophetisch. Und Kraft kam in unser Leben und auf einmal merken wir, wow, wir verändern eine ganze Stadt. Die ganze Stadt spricht über Jesus. Die ganze Stadt spricht über uns. Nicht mehr darüber, dass wir drogenabhängig sind und dass wir viel Leid in die Familien hineinbringen und dass wir Menschen viel Kummer bereiten, sondern auf einmal sprechen sie von einer Jesusbewegung in der Stadt Iserlohn. Und ich könnte bis nächste Woche erzählen, was wir da alles erlebt haben in dieser Zeit. Das waren die Anfänge. Und nach 2 Jahren sprach der Geist Gottes zu uns, ich habe noch andere Schafe in meinem Stall. Und dann sprach er zu uns über den Leib Christi, über das Volk Gottes. Er hat uns so lange geschützt und auch die Gemeinde Jesu hat vor uns geschützt. Und dann begann das Abenteuer mit dem Leib Christi und wir entdeckten, wow, was für eine Schönheit und was für eine Fülle da in dem Leib Christi. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, bis heute noch, Gott ist nicht katholisch, Gott ist nicht evangelisch, Gott ist nicht charismatisch, Gott ist nicht pfingstlich, Gott ist nicht baptistisch, Gott ist Liebe. Jesus ist das Haupt und alle wirklich Gläubigen sind sein Volk. So, deswegen haben wir als FCJG Lüdenscheid eine Berufung, an die Hecken und Zäune zu gehen, den Armen und Bedürftigen zu dienen, aber auch dem ganzen Leib Christi zu dienen. Halleluja. Weißt du, neulich war ich auf einer Konferenz in Rotterdam, in Holland. Ein paar junge Leute haben die Konferenz organisiert. Über 6000 Leute kamen zusammen. Sie waren völlig überrascht davon. Sie mussten fast monatlich den Veranstaltungsort wechseln, weil sie mit so einer großen Anzahl haben sie nicht gerechnet. Und dann sind sie in Rotterdam gelandet. Und am ersten Abend kam gleich ein katholischer Priester auf die Bühne. Das war nicht im Programm, der kam einfach hoch. Er sagte, ich möchte mal was sagen. Und dann fing er an, Buße zu tun. Er fing an, Buße zu tun über die Sünden seiner Kirche. Und er sagt, es tut mir leid und ich bin ein Stellvertreter dieser Kirche und ich möchte euch, soweit mir das gegeben ist, das Mandat, aber alle, die ihr hier sitzt, alle, die ihr aus Freikirchen kommt und aus der protestantischen Kirche, ich möchte, das könnt ihr uns vergeben. Und dann wurde Versöhnung und Vergebung ausgesprochen. Und dann hat dieser katholische Priester angefangen, für die Leute zu beten. Und dann kam die Kraft Gottes. Wack! Wack! Es war herrlich. So fing dieser Dienst am Leib Christi an zu der Zeit. Und ich predige überall. Ich predige bei Katholiken, ich predige bei Orthodoxen, ich predige bei Evangelikalen, ich predige bei Pfingstlern, ich predige bei ganz wilden Pfingstlern, ich predige bei wilden Charisma. Ich habe nie Angst gehabt vor Christen aus einer anderen Richtung. Denn ich habe nicht den Geist der Angst empfangen, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin. Ich weiß nicht, was du empfangen hast, aber ich habe diesen Geist empfangen. Und jedes Mal, wenn Furcht sich in meinem Leben nahen will, dann bekenne ich das. Ich merke, wie die Furcht kommt und wie die Furcht mich in Besitz nehmen will, dann bekenne ich das laut und ich sage, im Namen Jesus, ich habe keinen Geist der Furcht empfangen und ich erlaube auch keinem Geist der Furcht über mir zu herrschen. Ich habe den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin in meinem Leben empfangen. Amen. Dann begann das. Dann bekam ich den Ruf nach Lüdenscheid. Mit dem Ruf nach Lüdenscheid merkte ich, es geht nicht nur um eine Stadt, es geht um Deutschland. Es geht um eine Nation. Gott hat mir ein Mandat gegeben für eine Nation zu verändern. Aber ich weiß noch, wie ich das erste Mal in ein Gebetsmeeting reinkam, wo sie für die Politiker in Deutschland gebetet haben, wo sie für Deutschland gebetet haben. Da habe ich gedacht, die haben Schlag. Da bin ich sofort wieder rausgegangen, habe ich gesagt, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Die sind ja vielleicht schräg drauf, die sollten mal für ihre persönlichen Probleme beten, anstatt für die Politiker. Ich kannte meine Bibel nicht. Ich wusste nicht, wie es um das Mandat eines Christen steht, dass wir die Kraft Gottes empfangen haben, um Zeugen zu Jerusalem zu sein, Judäa, Samarien, bis an die Enden der Erde. Deutschland, Schweiz. Du hast ein Mandat für die Schweiz. Du musst nicht beten, fasten und was weiß ich nicht alles und wohin fahren, dir die Hände aufzulegen. Lass uns, um ein Mandat zu bekommen. Du hast ein Mandat für das Land. Steh auf und fang an zu beten für dein Land. Steh auf und fang an zu beten für deine Stadt. Ich bete am allerwenigsten für meine eigenen Probleme. Habe ich gar keine Zeit zu. Überhaupt habe ich herausgefunden, es geht zuerst darum, Gott zu lieben, dann andere zu lieben und an dritte Stelle komme ich erst. So, dann ging es auf einmal um das Land und ich weiß noch, wie wir dann in verschiedene Dinge hineingekommen sind, wo wir unser Land berührt haben. Und eines der schönsten Sachen, so ein Highlight gewesen, das war der erste Marsch für Jesus 1992 in Berlin. Deutschland war wieder vereinigt worden durch Gebet. In Gebetsveranstaltungen haben wir das prophetisch von Gott bekommen. Und auch da, ich weiß noch, wie das kam, da dachte ich, wow, jetzt sind die Propheten aber ausgetickt. Jetzt. Und dann kam das schneller, als wir überhaupt atmen konnten. Und dann hatten wir diesen Marsch für Jesus in Berlin mit 60.000 Menschen und wir haben angefangen, uns aufzubauen vor dem alten Regierungspalast der DDR. 60.000 Christen aus Deutschland, aus Ost und West. Und auf dem Regierungspalast war früher Hammer und Sichel, das kommunistische Zeichen. Und mein Traum war, Hammer und Sichel wegzunehmen und ganz groß reinzuschreiben, Jesus ist Herr. Und es war ein Genuss für mich zu sehen, wie dieses Zeichen an diesem Regierungsgebäude der Kommunisten, der ehemaligen Kommunisten stand, Jesus ist Herr. Und dann sind wir durch Ost-Berlin gelaufen und nach West-Berlin durch das Brandenburger Tor und dort haben wir dann ganz neu den Heiligen Geist nach Deutschland eingeladen. Haben Buße getan für die Sünden der Väter und Vorväter, für unsere eigenen Sünden. Dann haben wir ganz neu den Heiligen Geist nach Deutschland eingeladen. Deutschland ist nicht mehr dasselbe Land seitdem. Es passieren viele, viele Dinge, viele tiefe Dinge seit diesem Zeitpunkt. Wir haben das 2 Jahre später mit einem zweiten Marsch für Jesus gemacht, 75.000 Menschen. Dann sind wir ins Berliner Olympiastadion hineingegangen und haben dort angebetet. Es war herrlich. Und dann sind wir zu Fuß von Berlin nach Moskau gelaufen und haben überall Versöhnung hingebracht, wo wir im Zweiten Weltkrieg Krieg hingebracht haben. Und in Moskau haben wir eine wunderbare Abschlussveranstaltung gehabt. Gott hat dir ein Mandat gegeben. Begrenz dich doch nicht so. Du bist einzigartig. Du bist wertvoll. Und du machst einen Unterschied, ob du das willst oder nicht. Die Frage ist nur, machst du einen Unterschied zum Guten oder machst du einen Unterschied zum Bösen? Und dann kamen die Nationen und ich weiß noch, wie Gott zu uns über die Nationen sprach und ich dachte, jetzt kriege ich die Krise. Wie soll denn das gehen? Und ich werde an anderer Stelle davon erzählen, aber dann fingen wir an, in die Nationen zu gehen und jetzt merken wir, wie Gott uns gebraucht, weltweit Nationen zu segnen. Und wie Gott uns gebraucht, eine ganze Nation umzudrehen von einer buddhistischen, schamanistischen Kultur in eine christliche Kultur in der Mongolei. Wir sind auf den Philippinen, wir haben ein großes Werk auf den Philippinen. Wir sind seit über 15 Jahren in Shanghai im Untergrund. Und wir sind in Thailand in einer buddhistischen Nation und wir merken auf einmal jetzt nach vielen Jahren des Hineinarbeitens, Hineinsähens, auf einmal bricht in Thailand etwas auf. Der Norden Thailands ist total erweckt. 100 Jahre hat es das nicht gegeben. Seit 100 Jahren gibt es Missionare in Thailand und es gibt nur 0,2% Christen. Auf einmal im Norden Thailand bricht es total auf. Viele andere Länder. Und ich habe gemerkt, durch meine Schuld, durch meine Sünde, durch falsche Entscheidungen sind die Träume meiner Kindheit alle zerbrochen. Aber ich habe gute Nachricht für dich. Gott liebt Scherben. Gott liebt Scherben. Er kann aus Bruch wieder etwas Wunderbares Neues machen. Kannst du das denken? Aus Bruch. Er ist nahe alle denen, die ein zerschlagenes Herz und einen gedemütigten Geist haben. Er nimmt die Bruchstücke aus eigener Schuld, aus Versagen, aus falschen Entscheidungen. Menschen haben uns ungerecht behandelt, missbraucht, bis hinein in sexuellen Mittel. Er nimmt den Bruch unseres Lebens. Und wenn wir ihm nur Raum geben, wenn wir es ihm erlauben und wenn wir demütig dabei sind, dann bläst er das an und macht etwas Wunderbares Neues raus. Und alle Bitterkeit und alle Unversöhnlichkeit und aller Hass und alle Verletzungen und alles, was daneben ist, er kommt und macht alles wieder neu. Deswegen habe ich das vorgelesen am Anfang. Ich will ein Neues machen. Ich will auch Neues in deinem Leben machen. Und auch als Christen, wenn wir als Christen versagt haben in der Erziehung der Kinder, falscher Umgang mit dem Ehepartner, du bist als Christ in Turbulenzen hineingekommen, du merkst, wow, wovon redet der eigentlich? Ich rede hier von ganz normalem Christentum und du denkst, davon bin ich ja meilenweit entfernt. Macht nichts. Für Gott ist es ein kleines Dich aus einer meilenweiten Entfernung ganz nah an sein Vaterherz zu ziehen. Ganz nah. Und dann in einem Augenblick verändert er dein Herz. Und du kommst in eine Dimension des Geistes hinein, die weit über das hinausgeht, was du bis jetzt erfahren hast oder was du dir in deinen kühnsten Träumen erträumt hast. Und heute, wenn ich hier so stehe, 1974 habe ich mich bekehrt, dann kann ich sagen, alle Träume meiner Kindheit, die lebe ich. Und es sind noch andere Träume hinzugekommen und ich habe auch jetzt noch Träume, die sind größer als ich. Und ich bin nicht derjenige, der euch jetzt Träume verkaufen möchte. Ich bin derjenige, der sagen möchte, hey, Gott möchte deine Träume heilen und er möchte, dass du die Realisierung deiner Träume erlebst. Denn Träumen ist eine Sache, aber die Welt wird nicht durch Träume verändert. Amen. Wir werden nicht durch Träume verändert. Keine Stadt wird durch Träume verändert, keine Familie wird durch Träume verändert. Und man sagt in Deutschland, Träume sind Schäume. Okay, das mag in gewisser Weise stimmen. Die Welt wird verändern, wenn Träume in Realität umgesetzt werden. Wenn Männer aufstehen wie Martin Luther King, wie Nelson Mandela, wenn sie aufstehen und in den Riss treten, wenn Frauen aufstehen wie eine Mutter Teresa und dann hinein stirbt quasi in so ein Erntefeld von Armen, dann kannst du sehen, wie Gott sich zu ihnen stellt und wie Gott schon heute mit ihnen Geschichte schreibt und sie einen Unterschied machen. Gestern Abend habe ich von Michelle erzählt, die so begrenzt ist. Und manchmal hängen wir ja so in unserer Vergangenheit fest und denken, wir können nicht nach vorne gehen aufgrund unserer Vergangenheit. Hör auf, mach Schluss mit der Vergangenheit. Das Alte ist vergangen. Amen. Und damit meine ich wirklich, alles ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Und Neues wird. Vielleicht noch eine Story zum Schluss. Ich habe einen guten Freund in New York City und er hat eine Kinderkirche und jeden Sonntagmorgen kommen 20.000 Kinder zusammen zum Gottesdienst. Sie kommen Puerto Ricaner und Afrikaner, die kommen aus unterschiedlichen Tribes und Regionen. Normalerweise schlagen die sich tot, wenn die zusammen sind. Aber er bringt sie zusammen und feiert mit ihnen Gottesdienst. Und das macht er seit Jahrzehnten. Und hat große Kinderkirchen aufgebaut. Seine Geschichte, als er ein kleiner Junge war, da hat seine Mutter ihn eines Tages genommen und mit auf die Straße draußen genommen und hat zu ihm gesagt, kannst du mal hier stehen bleiben, Bill? Ich komme gleich wieder. Ich glaube, er war 6. Und dann stand er dort und er stand dort und stand dort und stand dort und wartete auf seine Mama, aber sie kam nicht. Es wurde kalt, es wurde dunkel und dann stand er eine ganze Nacht dort und seine Mutter kam nicht wieder. Er stand 3 Tage und 3 Nächte da, er hatte Hunger, es war ihm kalt, er fror, er fühlte sich einsam, er fühlte sich total verlassen, im Stich gelassen. Er stand dort und niemand kümmerte sich um ihn. Und dann kam ein ganz einfacher Christ vorbei und er sah den Jungen. Und er fragte ihn nach den Umständen und er erzählte ihm das. Er nahm ihn mit nach Hause, hat ihm zu essen gegeben, hat ihm ein Bad gegeben, neue Kleidung gegeben. Aber er wusste mit dem kleinen Bill nichts anzufangen. Und da war er ganz froh, dass am Wochenende eine Kinderkonferenz war. Und er hatte diesen kleinen Jungen zur Kinderkonferenz geschickt und da war ein glühender Evangelist, der das Evangelium verkündigt und hat die Kinder aufgerufen, zur Bekehrung nach vorne zu kommen. Und der kleine Bill war erfasst in seinem Herzen und rannte nach vorne. Gab sein Leben Jesus. Und dann hat der Evangelist für alle gebetet mit Handauflegung Mit allen hat er gebetet, aber den kleinen Bill hat er übersehen und vergessen. Und der kleine Bill sagte, Gott, selbst du übersiehst mich, selbst du vergisst mich, selbst du lässt mich hier stehen. Er sagte, nein, der Evangelist hat dich vergessen. Meine Hand liegt auf dir. Meine Hand liegt auf dir. Und er fing an, das Leben dieses Jungen zu nehmen. Und Gott schreibt mit ihm Geschichte. Und er ist ein weiterer Mensch, der diese Welt vom Bösen in Besseres verwandelt. Wir hatten einen jungen Prediger letztes Jahr auf der Konferenz in Dortmund, eine Jugendkonferenz. Er kommt aus einem ganz anderen Background. Sein Pastor, ein erfolgreicher Pfingstpastor in Amerika, große Gemeinde in Phoenix, Tausende und Tausende und Tausende. Er fand das immer toll, so einen Daddy zu haben. Er hat nie rebelliert. Er ging genau in die Fußstapfen hinein. Er fing an zu predigen. Mit 14, 15, 16 wurde er eingeladen. Aber er hatte von frühester Kindheit an einen Traum. Und er fragte von frühester Kindheit an seinen Vater, warum haben die Supermärkte in Amerika 24 Stunden auf und die Kirchen nicht? Sein Vater wusste es nicht. Und dann sagt er zu seinem Vater, du weißt, Papa, ich möchte eines Tages in eine Megacity gehen. Und dann möchte ich dahin gehen, wo es keine Hoffnung gibt, wo Gewalt und Kriminalität und Dämonie und Finsternis, wo es Wüste ist, da möchte ich hineingehen, da möchte ich einen Unterschied machen. Der Papa dachte, das ist eine Spinnerei. Aber jedes Mal, wenn sie nach McDonald's gingen und Zeit miteinander verbrachten, kamen diese Dinge aufs Tablett. Aber dann wurde er immer mehr bekannter Prediger, Sohn des Predigers sowieso. Und dann hat er die Reißleine gezogen, als er 16, 17 war. Er hat gesagt, Gott, das ist nicht mein Ding. Das ist alles gut und schön, aber das ist nicht mein Ding. Ich will einen Unterschied mit meinem Leben machen. Ich will nicht noch ein Prediger dazu werden. Und er hat alles gecancelt, hat gebetet. Und dann sprach Gott zu ihm über Los Angeles. Und dann ist er mit einem Team von jungen Leuten, er war gerade mal 18, dann sind sie mit einem Team von jungen Leuten in eine ganz wilde Gegend gezogen. 3,5 Millionen Hispanics. Gewalt, Drogen, alleinerziehende Mütter, Kriminalität, Alkoholismus, Prostitution, Gambling, Gewalt, Banden, alles. Da ist er reingegangen mit diesem Team für einen Einsatz im Sommer. Und dann haben sie angefangen, mit diesen Street Kids Basketball zu spielen, Streetball. Und dann haben die sich bekehrt. Und er wusste, er kann nicht mehr zurück in die schöne Gemeinde. Wenn er ernst mit Jesus macht, kann er nicht mehr zurück in all das, wo er hergekommen ist, in das ganze Wohlstandschristentum. Also ist er da geblieben mit seinem Team. Und da sahen sie diese riesige Ruine in Los Angeles. Ein riesiges Haus, ein zerstörtes Haus vom Erdbeben. Sie fanden heraus, es gehört der katholischen Kirche. Dann sind sie ja hingegangen, wir würden das gerne kaufen. Wir würden gerne eine Kirche gründen, die 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Wir würden gerne mit diesen Leuten zusammenleben. Wir würden die gerne aufnehmen und wir würden ihnen gerne ein Zuhause geben. Da haben die gesagt, ja, ihr könnt das Gebäude haben. Ihr müsst uns nur 21 Millionen Dollar geben. Haben sie nicht gehabt, natürlich. Haben sie aufgegeben? Nein. Haben gebetet. Nach einer kurzen Zeit sind sie wieder hingegangen. Wir glauben immer noch, dass das unser Haus ist, dass das von Gott ist. Und können sie nicht ein bisschen runtergehen mit dem Preis? Ja, haben sie gesagt, wir haben uns das auch überlegt. Wir gehen ein bisschen runter mit dem Preis. Wenn ihr uns 3 Millionen gibt, könnt ihr damit leben. Das war ein Deal, wa? Mitten in Los Angeles. Und dann sind sie eingezogen und als sie ein Jahr da waren, habe ich sie besucht. Und ich wurde verfolgt von einem uralten, riesigen amerikanischen Straßenkreuzer mit, ich konnte sie nicht zählen, wie viele Jugendlichen bis an die Zähne bewaffnet haben, die uns verfolgt. Und als sie merkten, wir biegen in dieses Gebiet da ein, dann haben sie uns gewunken und die Hupe gehupt und dann wusste ich, meine Freunde dort, die sind bekannt hier. Und dann lebten die schon mit 600 Drogenabhängigen, Prostituierten, Gewalttätern, Kriminellen. Da lebten die schon in einem Teil des Hauses und erlebten, wie Gott sie versorgt hat. Und dann habe ich gefragt, wie nennt ihr euch? Und er sagte, Dream Center. Ich sagte, Dream Center, das ist ein komischer Name für so ein Ding. Er sagte, Wir möchten, dass Menschen, die nie geträumt haben oder deren Träume zerbrochen sind durch Sünde, durch Schuld, durch die Schuld anderer Menschen, wir möchten, dass diese Menschen neu anfangen zu träumen. Wir möchten, dass Gott diese Menschen zu den Menschen macht, die er sieht, und wir möchten, dass Gott sie in ihre Berufungen und in seine Pläne hineinführt. Heute ist das ein riesiges Werk. Es gibt mittlerweile mehrere Dreamzentren in ganz Amerika. Das ist Erweckung. Denn die verändern einen ganzen Stadtteil. Und die Kriminalitätsrate geht runter und sie sind anerkannt bei der Gesellschaft, bei der Polizei, bei den Behörden, und das ist ein wunderbares Miteinander. Und neulich haben sie die größte humanitäre Aktion für Los Angeles gemacht, die Los Angeles je in der Geschichte erlebt hat. Sie haben sich ein ganzes Jahr darauf vorbereitet, den Armen Gutes zu tun in dieser Stadt. Sie gehen zu den alleinerziehenden Müttern, reparieren in die kaputten Zäune vom Haus, streichen ihre Häuser, kaufen für sie ein. Sie zeigen ihren Glauben und ihre Liebe durch gute Taten, und man kann sehen, sie verändern ein Stück dieses Planeten vom Bösen in Gutes. Halleluja. So, wir sind unterwegs auch in dieser Richtung seit vielen, vielen Jahren. Hat Gott sich bestätigt? Ja. Gott hat sich bestätigt. Niemand von uns kriegt ein dickes Gehalt. Wir trainieren die Leute, im Glauben zu leben. Wir trainieren Leute, in allererster Linie zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und zu erwarten, dass Gott alles andere macht. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Besseres. Um in diese Dimension des Glaubens hineinzukommen, um in deine Träume hineinzukommen, um zu erleben, dass Gott dich herausgreift und dann zu jemandem macht, den er in dir sieht und der diese Welt verbessert, verändert. Wow, braucht es Glauben und Gehorsam. Sag nicht, das ist nichts für dich. Das ist sehr wohl für dich, sonst würde ich nicht hier stehen. Und ich weiß, dass Einzelne, die auf diese Botschaft reagieren, total verändert werden. Aber wirklich ganz krass verändert werden. Du brauchst nicht in irgendeiner Subkultur gelebt zu haben. Du musst nicht einen bestimmten Hintergrund gehabt zu haben, um so von Gott gebraucht zu werden. Nein, 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 nein. Du brauchst ihm einfach nur dein Herz zu öffnen und zu sagen, Gott, mach mit mir, was du willst. Ich werde zu allem Ja und Amen sagen. Aber komm in mein Leben und mach mit mir, was du willst. Verändere mein Herz. Noch etwas. Gott möchte dich aus deiner Sklaverei herausholen. Weil ich weiß sehr wohl, viele Christen würden schon so beten, Gott, mach mit mir, was du willst. Nur, sie sind gebunden. Dein Leben gehört nicht dir, dein Leben gehört einer Bank. Dein Leben gehört nicht dir, dein Leben gehört irgendwelchen Kreditinstituten, dein Leben gehört nicht dir, dein Leben gehört irgendwelchen anderen Herren über dich, über dir. Und dann sind wir gebunden. Und wir können gar nicht, ob wir wollen oder nicht, wir können gar nicht, denn wir müssen erst dies und wir müssen erst das und wir müssen erst jedes, jenes. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott kann das durchbrechen in einem Augenblick. Und er schaut dein Herz, er kann deine ganze Sklaverei, in der du lebst. Wir sollten doch frei sein, oder? Wir sollten doch keine Schulden haben. Wir sollten frei sein. Wir sollten doch nicht von Geld getrieben sein, vom Materialismus getrieben sein, von den Mechanismen dieser Welt getrieben sein. Wir sollten frei sein. Amen? Amen. Weil nur freie Menschen können den freien Willen Gottes auch umsetzen. Und Gott kann das in einem Augenblick verändern. Wow, kann er das verändern. Ich werde es nie vergessen, und damit bin ich beim Schluss, hier in der Schweiz passiert. Wir haben aufgerufen, mit uns in die Mongolei zu kommen, und da waren ein paar Teenager, die hatten den Eindruck, ihre Großeltern sollten mit uns in die Mongolei gehen. tolle Teenager, ne? Die hatten gebetet und hatten den Eindruck, die Großeltern sollten mal Abenteuer mit Gott erleben in der Mongolei. Und dann sind sie zu ihnen hingegangen und die Großeltern haben gesmiled und gelächelt. Ja, wir würden ja gerne. Das würden wir sehr gerne machen, aber wir können das nicht, wir können uns das finanziell nicht erlauben, wir haben Schulden und das geht beim besten Willen nicht. Wann soll das denn sein? Ja, diesen Sommer noch. Und dann haben die Kids gesagt, aber wenn es möglich wäre, würdet ihr gehen? Ja, wenn es möglich wäre, würden wir gehen. Wisst ihr, was die Kids gemacht haben? Sie haben noch mehr gebetet, dann haben sie Autos gewaschen. in der Gemeinde Autos gewaschen und das Geld, was sie dafür bekommen haben, haben sie genommen, um die Schulden ihrer Großeltern zu bezahlen. Und Gott fing an, Wunder zu tun. Und finally habe ich dieses Ehepaar dann auf der Straße in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt der Mongolei, getroffen. Und die erzählen mir da ihre Geschichte, stehen vor mir, strahlen wie Honigkuchenpferde. Und dann sagen sie, und Walter, jetzt haben wir noch eine Frage. Da vorne dieser Mann, dieser Mongole, der hat sich gerade bei uns bekehrt. Ist ein Geschäftsmann. Und der möchte, dass jetzt seine ganze Familie auf dem Land gerettet wird. Und er hat uns gerade gefragt, ob wir mit ihm aufs Land gehen sollen, um seine Familie zu retten. Was hältst du davon? Ich sage, geht in Gottes Namen, geht. Die sahen sowas von glücklich aus. Die glücklichsten Menschen dieser Erde, das sind die Menschen, die das leben. Die frei sind. Die durchdrungen sind vom Frieden Gottes. Die permanent in der Taufe der Liebe Gottes leben. Und die wissen, sie sind erweckt. Der Heilige Geist ist auf ihnen, er ruht auf ihnen, er ist in ihnen. Er wird ihnen auch nicht mehr weggenommen. Da werde ich heute Abend ein bisschen mehr darüber sprechen und dann werden wir da beten heute Abend. Aber ich möchte dich heute Nachmittag fragen, weißt du, ob du im Willen Gottes lebst? Lebst du die Träume, die Gott in dein Leben hineingelegt hat? Lebst du sie oder sind sie zerbrochen? Sind sie zerstört worden durch eigene Schuld, durch Schuld anderer? Natürlich. Bist du bereit, Gott diese Trümmer zu geben und zu sagen, Gott, ich gebe dir das alles, vergib mir, wo ich durch eigene Schuld diese Dinge vermurkst habe, durch falsche Entscheidungen. Ich will auch denen vergeben, die mich zerstört haben. Aber Gott, ich bring dir das alles. Ich möchte in deinem Willen reinkommen. Ich möchte jemand sein, den du gebrauchen kannst, um diese Welt vom Bösen in Gutes zu verwandeln. Bist du bereit für so etwas? Kannst du aufstehen von deinem Platz, wenn ich für dich beten soll? Wenn das dich betrifft, wenn du das empfangen möchtest. Halleluja. Danke, Jesus. Ich sehe, gestern Abend habe ich schon die ganze asiatische Abteilung da gesehen. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ich weiß nur, dass ihr nicht aus Europa kommt. Aber ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aus welchem Teil Asiens. Aber der Herr möchte euch sagen, aus Korea, wunderbar, war ich schon ein paar Mal, ein wunderbares Land, ich liebe Korea. Gott möchte euch sagen, dass er ein Erbe für euch hat in Europa. Er hat euch Europa gegeben und er möchte, dass ihr kühn und dass ihr mutig seid und dass ihr unverzagt seid und dass ihr nicht schüchtern seid, dass ihr in der Kraft des Heiligen Geistes, dass ihr voller Glauben und Zuversicht mit dem, wovon ihr überzeugt seid, dass es richtig ist, dass ihr damit anfangt, richtig zu wuchern, es zu multiplizieren, es zu investieren. Seid nicht so zurückhaltend. Und im Namen Jesus und im Namen der Gemeinde von Europa heiße ich euch herzlich willkommen in Europa. Und ich bitte euch im Namen Jesus, uns Europäern zu helfen, dass wir wieder an die geistlichen Wurzeln unserer Väter und Vorfahren angeschlossen werden. Und dazu möge euch Gott segnen. Halleluja. Glaubt ihr, dass das ein Ruf Gottes ist für die Koreaner? Amen. Danke, Jesus. Okay, wenn du Gebet empfangen möchtest für Heilung deiner Träume und wenn du hineinkommen möchtest in die Verwirklichung dieser Träume, wenn du sehen möchtest, dass sie Realität werden, kannst du hier nach vorne kommen, ganz schnell, dass ich für dich beten kann? Komm ganz schnell. Warte nicht so lange. Wenn du hungrig bist, komm ganz schnell. Wenn man hungrig ist, dann kommt man nicht wie ein müder Krieger, es sei denn, man ist verletzt, dann rennt man. Halleluja. Danke, Jesus. Tja, der Rest muss in seinen Träumen leben, in Gottes Träumen leben oder ist Erntefeld. Müsst ihr dann hinterher drauf losgehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns mal unsere Augen schließen. Die Kraft Gottes ist hier. Ich möchte dich ermutigen, dass du selber mit deinem Gott redest. Dass du ganz persönlich jetzt mit deinem Gott redest. Und dass du ihm die Trümmer bringst, dass du ihm die zerbrochenen Dinge bringst, dass du ihm die Dinge bringst, wo du durch falsche Entscheidungen, wo du nicht auf Rat gehört hast oder durch Sünde, was auch immer, dass du sagst, Herr, es tut mir leid und ich bringe dir meine zerplatzten Träume. Und ich glaube an deine Barmherzigkeit, ich glaube an deine Gnade, ich glaube an deine Wiederherstellungskraft und ich bitte dich, Jesus, heile mich. Und da, wo Menschen dazu beigetragen haben, dass meine Träume zerbrochen sind, wo sie mich zerstört haben, da vergebe ich diesen Menschen. Kannst du ganz persönlich mit deinem Gott dort, wo du stehst, beten? Öffne deinen Mund, schütte dein Herz aus. Lass das nicht nur in deinen Gedanken abgehen. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet im vollsten Umfang. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir für dein Volk. Ich danke dir für die wunderbare Schweiz. Ich danke dir für das Volk Gottes, für den Leib Christi in der Schweiz. Und du bist dabei, diesen Leib wiederherzustellen. Du bist dabei, den Leib Christi zu heilen. Du bist dabei, Männer aus Männern die Männer zu machen, die du in ihnen siehst. Du bist dabei, die Frauen zu den Frauen zu machen, die du in ihnen siehst. Die Familien wiederherzustellen, zu Familien zu machen, die du in ihnen siehst, nicht um ihrer selbst willen, sondern um deines Namens willen, um deiner Ehre willen, um deiner Herrlichkeit willen. Und Herr, so bringen wir dir heute Abend, heute Nachmittag, den ganzen Bruch unseres Lebens. Und wir bitten dich, Herr, vergib uns, wo wir durch eigenes Verschulden, durch eigenes Versagen dazu beigetragen haben, dass deine Träume, die du in unser Leben gelegt hast, zerplatzt sind, zerbrochen sind, und wir vergeben all denen, die unser Leben zerstört haben, die uns verletzt haben, die über unser Haupt, über unsere Seele getrampelt sind. Wir beten, Herr, dass du die Spuren des Feindes in unserem Leben beseitigst, in dem Namen Jesus. Da, wo der Feind dich beraubt hat, da sage ich im Namen Jesus, gib her, was du geraubt hast. Gib zurück, was du geraubt hast. Gib zurück, erstatte, was du geraubt hast. Und ich segne dich mit Heilung. Ich segne dich mit Heilung in deiner Seele. Und die Schmerzen deiner Seele müssen weichen. Und ich nehme die Trümmer deiner Seele, ich nehme sie an die Seite. Und der Herr liebt es, in Trümmer hineinzukommen, in die Wüste hineinzukommen. Er will Ströme lebendigen Wassers in der Wüste aufbrechen lassen. Und das bist du. So viele fühlen sich wie in der Wüste. Und darüber brauchst du keine Scham zu haben. Es ist ein besonderer Ort. Und er liebt es, die Wüste wieder zum Blühen zu bringen. Und er wird die Wüste deines Herzens zu neuem Leben bringen. Zu neuem Leben im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Neues Leben. Neues Leben. Halleluja. Neues Leben. Neues Leben. Sage nicht, du bist zu alt. Sage nicht, du bist zu jung. Sage nicht, du bist zu krank. Begrenze dich nicht. Halleluja. Mache den Raum deines Zeltes weit. Mache den Raum deines Herzenszeltes weit. Mach ihn weit. Öffne die Herzenszeltwände, öffne sie, im Namen Jesus, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, Halleluja. Schau nicht auf mich, schau auf Jesus, schau mit den Augen deines Herzens auf Jesus, er ist da, er heilt dich, heb deine Hände hoch, heb deine Hände zu Gott, dein Herz zu Gott, dein Haupt. Halleluja, danke Jesus. Ich rufe dich in deine Berufung. Ich setze die Gaben des Geistes in dir frei. Die übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes, Prophetie.
in Sprachen zu reden, Sprachen auszulegen, Wunder zu tun, zu heilen, zu glauben. Weisheit, die Geistesgaben, ich setze sie frei in deinem Leben, in dem Namen Jesu Christi. Ich setze dich in deine natürlichen Gaben frei, die Gott dir gegeben hat. Die Kunst, sprechen, gestalten, handwerkliche Kunst, Handwerk, Geschäft, Business, Musik, was es auch sein wird. Ich setze dich frei in dem Namen Jesus. Werke der Barmherzigkeit, Werke des Erbarmens, der Liebe. Ich segne dich damit in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, dass dein Blut macht allen Schaden gut. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal gemeinsam ganz laut beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, dass du mich persönlich siehst. Du hast mich wunderbar geschaffen. Das erkennt meine Seele. Vergib mir, wenn ich etwas anderes bekannt habe über mir. Ich weihe dir mein Leben. Ich bringe dir die Scherben meines Lebens. Alle zerbrochenen Träume. Alles, was zerschlagen wurde. Danke, dass du mir vergeben hast. Und wie du mir vergeben hast, so vergebe ich denen, die mich zerschlagen haben. Und ich bringe dir jetzt diese Bruchstücke und danke dir, dass du heilst. Erinnere mich an die Träume meiner Kindheit. Erwecke die Träume meiner Kindheit. Erwecke deine Träume in meinem Leben. Gieß deinen Heiligen Geist in mich aus, dass ich die Erfüllung dieser Träume erlebe. Und in dem Namen Jesus bete ich, erlöse mich von aller Sklaverei. Hilf mir heraus aus jedem Gefängnis. Herr, ich danke dir, dass du das tun wirst. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Lass mich ein Mensch sein, der diese Welt besser macht, mit dem du Geschichte zum Guten schreiben kannst. In dem wunderbaren Namen Jesus. Und ich bete für alle, die in diesem Raum sind und Schulden haben. Ich bete, Vater, im Namen Jesus, dass du übernatürlich eingreifst und dass du ihnen Wege zeigst, schnell da rauszukommen. Jede Sklaverei zerbreche ich in dem Namen Jesus. Und der Herr sagt dir, es ist nicht schlimm, dass du Geld hast. Ich habe nichts gegen Geld. Aber ich hasse die Wurzel der Habgier. Und im Namen Jesus trenne ich dich von der Wurzel der Habgier. In dem Namen Jesus. Und ich sehe richtig, wie der Herr verborgene Schätze hochholen wird. Und er wird dir helfen, er wird kommen, er wird überbitten und verstehen, er wird dir geben und er wird dich segnen. Und er wird dich in die Freiheit führen. Und diese Freiheit solltest du dazu benutzen, die Werke des Herrn bekannt zu machen. Du solltest diese Freiheit nicht wieder benutzen, in neue Abhängigkeiten hineinzukommen, sondern die Freiheit benutzen, um die Werke des Herrn zu verkündigen. In dem Namen Jesus. Halleluja. Können wir uns alle an die Hand nehmen? Und könntest du jetzt für deine Nachbarn beten, links und rechts, dass Gott ihn segnet, dass Gott ihn heilt, dass Gott ihn zu der Person macht, die er in ihr sieht, dass Gott das schützt, was jetzt passiert in diesem Moment. Kannst du ganz feste und kräftig für deine Nachbarn links und rechts beten? Halleluja. Halleluja. Dient einander. Betet ruhig prophetisch. Ihr müsst gar nicht wissen, wie euer Nachbar heißt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Hiob anfing, für seine Freunde zu beten, heißt es, da wandte der Herr sein Geschick. Wenn wir anfangen, für unsere Freunde zu beten, wendet der Herr unser Geschick. Und Segen wird freigesetzt. Segen wird freigesetzt in dem Namen Jesus. Halleluja. Könnt ihr mir alle nochmal euer Aufmerksamkeit schenken für einen Moment? Bitte frag doch mal deinen Nachbarn, links und rechts, ob er wirklich weiß, dass er gerettet worden ist. Dass er gerettet ist, dass er Christ ist, dass er wiedergeboren ist. Könnt ihr mal überall fragen? Und wenn da jemand nicht sicher ist, führe ihn jetzt zu Jesus. Bete mit ihm, dass er gerettet wird, dass er sicher wird. Dass niemand hier heute Nachmittag aus dieser Halle geht und er ist nicht gerettet. So mach das sicher, dass dein Nachbar wiedergeboren ist, Vergebung seiner Sünden hat, in einer lebendigen Beziehung zu Jesus steht. Ja, macht ihr gut. Okay. Es gibt zu diesem Thema CDs, Kassetten, die wir da drüben mitgebracht haben. Wer das vertiefen möchte, wir sind gleich an unserem Tisch. Ich signiere auch gerne noch das ein oder andere Buch oder CD. Wir sehen uns nachher. Gott segne euch.
Es ist so gut zu empfangen. Es ist so gut zu nehmen, was Gott bereit hat. Und es ist so wichtig, dass wenn wir hier weggehen, dass wir wissen, wir sind Empfangene. Wir haben empfangen und es gibt noch mehr. Danke, Jesus. Darf ich euch bitten, nochmals hinzusetzen?